von Langau, wie viele Einwohner hat dort?
Ah, 700.
700. Und jetzt wird wahrscheinlich in Japan, wo in Tokio mit deiner Trompete gespielt.
Genau, ja.
Ja, schon eine unglaubliche Geschichte.
Sound of Business, der Schaffen wir Podcast mit Host Christoph Hahn und
Harald Schuh.
Das Unternehmen heißt?
Ja, eigentlich Waldviertler Barocktrompeten.
Und dort machen Sie?
Barocktrompeten.
Ja, hallo Harald, schön, dass du bei Sound of Business dabei bist.
Ja, hallo, freut mich ja.
Wir sind hier in deiner Werkstatt, sehr nahe der tschechischen Grenze in Langau im nördlichen Niederösterreich. Und in Zeiten von Digitalisierung und Schnelllebigkeiten von Produkten hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich du baust Barocktrompeten. Und so eine Barocktrompete, die liegt jetzt vor uns, steht auch hinter dir. Und ich bin ja ein absoluter Laie auf dem Gebiet. Was macht denn so eine Barocktrompete besonders?
Also das Besondere an einer Barocktrompete oder der Unterschied, der größte Unterschied auch hinsichtlich moderner Trompeten ist einfach der Klang. Also deswegen wird es jetzt auch wieder verwendet, weil man diesen Klang, diesen historischen Klang aus dem 16. und 17. Jahrhundert wieder möchte im Orchester und auch solistisch. Und auch die Spielweise ist eine ganz andere, als wie man jetzt bei den modernen Trompeten anwendet.
Du bist ja Musiker, du leitest auch eine Musikschule, bist selber aber auch selbstständig zusätzlich. Was hat dich denn bewegt, diese Instrumente zu bauen?
Ja, 2018 wollte ich einfach was Neues probieren und mir hat immer schon Barockmusik fasziniert und ich wollte es unbedingt können, auch auf historischen Instrumenten zu spielen. Dann habe ich lange recherchiert auch im Internet, wo kann man das lernen, wie kriege ich Instrumente her, und ich habe relativ schnell festgestellt, es gibt eigentlich keine Instrumente, die kostengünstig sind, und gebraucht kriegt man sowas gar nicht. Und jetzt habe ich mich kurzerhand entschlossen, vielleicht kann ich sowas selbst bauen. Und bin dann fündig geworden bei Michael Minkwitz in Rostock, der veranstaltet jährlich Kurse für Barocktrompetenbau. Und ich habe mir das am Anfang gar nicht so vorstellen können, habe mir dann das Buch bestellt, habe mir da ein bisschen eingelesen und ich war immer mehr fasziniert und habe mich dann überwunden, habe ihn angerufen und er hat gesagt, ja, passt, ich kann kommen. Und er hat dann sogar einen Kurs in Schärding in diesem Jahr veranstaltet und ich bin dort ahnungslos hingefahren. Wir haben dort wirklich nur ein Blechstück liegen gehabt und dann ist losgegangen und am Ende des Tages, also nach 5 Tage Arbeit, habe ich diese erste Barocktrompete gebaut gehabt auf dem Kurs. Und das Besondere an der Geschichte war, dass sie dort die Elite aus ganz Europa getroffen hat, die ganzen Profi-Barocktrompeter, und treffen sie da einmal im Jahr quasi und versuchen da auch, dass an historischen Klang und historischen Materialien arbeiten und so auch dieses Handwerk und vor allem diese Musik und Instrumente weiterbringen.
Jetzt klingt das bei dir so leicht, ja. Da habe ich den Kurs besucht und dann habe ich die Trompete gebaut. Man muss ja sagen, du hast deine Lehre gemacht als Instrumentenbauer. Hast du davon damals sozusagen deine Fähigkeiten wieder aufleben lassen oder ist das dann gleich wieder sozusagen gekommen?
Ja, genau. Also ich habe den Background gehabt, habe eine Lehre abgeschlossen als Blechblasinstrumentenerzeuger in Wien und das ist mir natürlich zugute gekommen und natürlich habe ich mir da viel leichter dann als andere Leute, die noch nie im Leben sowas gemacht haben.
Wie viel Trial and Error war aber trotzdem dabei? Weil also das ist ja etwas, was ja nicht wirklich mehr produziert wird.
Genau.
Und da gibt es ja wahrscheinlich jetzt nicht so eine Norm, an die man sich halten kann oder an eine Anleitung. So ist einfach gesagt, gut, schauen wir mal, wie klingt das dann?
Also es war deswegen eine Herausforderung, weil sehr viel handwerklich gemacht wurde auf dem Kurs. Also die Vorgaben ein bisschen beim Kurs sind auch, wir nehmen keine Hilfsmittel, modernen, sondern wir schauen, dass wir das wirklich so konstruieren und nachstellen, wie das halt quasi vor 200-300 Jahren passiert ist. Und das war die Herausforderung. Das heißt, wir haben das Schallstück wirklich getrieben mit Hand und geklopft und nicht in die Drehbank oder in die Drückbank eingespannt. Und das war die große Herausforderung. Das habe ich vorher noch nicht gemacht und das hat das Ganze so spannend gemacht, einmal von einer anderen Seite zu sehen.
Deine erste Trompete, hast du die noch?
Ja, das ist diese Trompete. Die habe ich auf meinen ersten Kurs gebaut.
Wunderbar, die liegt jetzt vor uns. Die würdest du wahrscheinlich keinen anderen geben, oder?
Ja, verborgen oder kurz mal was anspülen ist überhaupt kein Problem. Also ich habe da jetzt nicht so eine Verbindung dazu, so eine persönliche, sondern das ist eher eine ideelle Verbindung, weil ich so einen Nutz im wirklich, wenn ich auftritt, wo setze ich es auch öfters ein. Aber es ist mir natürlich viel wert, weil ich weiß jeden Arbeitsschritt, wie schwierig das war. Und es ist natürlich, hat natürlich schon was Besonderes.
Wie schnell warst du da noch zufrieden mit dem ersten Klang? War das so, wie du, oder als Musiker, ich bin jetzt kein Musiker, deswegen kann ich es relativ schwer beurteilen, aber bläst man da rein und denkt sich, hört sich gut an, hört sich nicht gut an, muss ich noch was machen?
Also ich war beim ersten Mal fasziniert, wie gut das funktioniert hat und wie schnell das gegangen ist und auch der Klang, das war, boah, ich war wirklich überwältigt von der ersten Trompete. Und das war wahrscheinlich auch die Faszination nachher, warum ich da dranbleiben wollte und weitermachen wollte. Also natürlich, man hat dann gewusst, okay, das kann ich besser und das könnte ich beim nächsten Mal so und so machen. Und das ist wahrscheinlich die Faszination gewesen an der Trompete.
Ja, und diese Faszination, das haben dann auch andere Menschen gespürt. Denn ja, du hast es zu einem Business gemacht, du baust jetzt auch Instrumente für andere Menschen. Ja, wie ist das denn entstanden? Hast du dann die Instrumente mal wem anderen gegeben und gesagt, du, wie findest du das? Oder wie ist das gewachsen, das Ganze?
Genau, es ist dann eigentlich so gewachsen, ich habe auf dem Kurs auch den Wolfgang Geisberg kennengelernt, einer der führendsten Trompeter da im europäischen Raum, spezialisiert auf historische Instrumente. Und bei dem war ich dann auch im Unterricht, habe bei ihm dann auch Barocktrompete studiert. Und der hat mich eigentlich ermutigt und hat gesagt, hey, mach was. Es gibt zwar Hersteller in der Schweiz, in Deutschland und Italien, die wirklich spezialisiert drauf sind, aber vielleicht schafft man was, was noch mehr dem historischen Instrument nahe kommt, in der Mensur, in der Verarbeitung. Und vielleicht können wir auch was produzieren, was leistbar ist für die Studenten. Und so, wenn man denkt, okay, ja, das probieren wir einfach, hat man Werkzeug angepasst, also da sieht man meine ganzen Schallstückeisen, das mit Hilfe meines Schwagers, der Konstrukteur ist. Und so haben wir dann einfach probiert und probiert und probiert. Und wie das erste dann fertig war, haben wir gemerkt, okay, es funktioniert wirklich. Und wir sind einfach dran geblieben an der Sache.
Ich finde das wirklich spannend. Man ja, erzählt sich immer so die Business, die in der Garage entstehen. Und wir sitzen ja wirklich hier in deiner Garage, die deine Werkstatt ist. Aber ich habe es gesehen am Weg zu deinem Haus. Nebenan wird es ein bisschen vergrößert schon. Das heißt, es wird mehr bei dir.
Genau. Also das seit 3,5 Jahren ungefähr verkaufe ich die Barocktrompeten auch. Also an viele Studenten, Orchester, Musikuniversitäten in ganz Europa bis auf Japan sogar und Mexiko sogar. Und das hat uns jetzt veranlasst, dass wir wirklich mein Nachbarhaus ist quasi frei geworden und wir haben das jetzt das letzte halbe Jahr umgebaut zu einer Werkstatt und das wird wirklich eine moderne Blechblasinstrumentenerzeugerwerkstatt, wo wir wirklich mit neuen Technologien auch und mit viel Platz an die Instrumente arbeiten können und so auch die nächsten Jahre vielleicht noch mehr produzieren können.
Jetzt verbindest du ja mehrere Epochen, weil wir haben die Barocktrompete und neue Technologien. Was sind denn so neue Technologien, die du da noch einsetzt für diese Instrumente?
Also neue Technologien sind zum Beispiel, also ich verwende selbst natürlich eine Drehbank, mache das jetzt nicht mehr mit der Hand, so wie wir das bei der ersten Trompete gemacht haben, weil man möchte ja den Musikern auch Qualität bieten und da gehört es natürlich dazu, dass das einen gewissen Standard hat. Oder für die Löcher der Rohre, dass man quasi diese Grifflöcher optimal bohren kann und auch löten kann, habe ich Lehren bauen lassen, zum Beispiel, oder Bohrvorrichtungen, dass man wirklich auch Sachen bohren kann. Den Knauf zum Drücken habe ich Vorrichtungen da jetzt zum Beispiel eingespannt. Und das verwendet man. Wir sind erstens schneller, wir können präziser arbeiten und wir können auch quasi da sicherstellen, dass eine Trompete ähnlich wie der andere geht und dass da nicht so große Qualitätsverluste einfach sind.
Sehr, sehr spannend, so ein bisschen ja von einem ja fast Hobby oder für den Eigengebrauch eigentlich dann, wenn ein Business daraus entsteht. Jetzt zurückblickend, was waren denn da für dich so Momente oder Meilensteine oder wo du einfach gemerkt hast, es wird größer? Was waren da so?
Also der erste Meilenstein war mal das, wie ich dann die erste fertige Trompete in der Hand gehabt habe, die produziert habe, ganz alleine, ohne Anleitung, ohne irgendwas und ich habe reingeblasen und ich habe gewusst, das funktioniert, da kommt der Ton raus und das klingt gar nicht so schlecht. Das war mal der erste Meilenstein. Natürlich ein weiterer Meilenstein war der erste Auftrag, der rausgegangen ist. Also ziemlich bald war die Wiener Musikuniversität auch da. Die haben gleich eine ganze Serie gekauft. Das war ein weiterer Meilenstein. Und natürlich auch der erste Export nachher auf Japan. Das war was, was mich richtig stolz gemacht hat und wo ich dann wirklich gewusst habe, okay, es spielen mittlerweile Leute der Oberliga drauf und das sind halt Meilensteine, auf die ich wirklich stolz bin und auf die mir wirklich viel Freude machen.
Das kann es doch sein, ja, von Langau, wie viele Einwohner hat dort?
700.
700. Und jetzt wird wahrscheinlich in Japan, wo in Tokio mit deiner Trompete gespielt.
Genau, ja.
Ja, schon eine unglaubliche Geschichte. Wie bist du das dann auch angegangen? Irgendwann kommt auch mal dieser Moment, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive ja zu betrachten, weil du brauchst ja die Materialien, musst dir überlegen, gut, wie vertreibe ich das Ganze, was kann ich dafür verlangen? Hast du dir das dann alles irgendwie selber gemacht? Hast du dir da Hilfe geholt oder wie bist du das angegangen, sozusagen eben aus dem Handwerk, das jetzt wirklich operativ umzulegen?
Also meine Frau ist Bilanzbuchhalterin, die hat mir da natürlich ganzen Background gegeben und die verwaltet natürlich das ganze Finanzielle und das ist auch sehr gut so. Und das andere, also es war mir anfangs, es ist mir jetzt gar nicht so wichtig, dass ich da Unmengen an Geld verdiene damit, sondern es ist mir einfach wichtig, dass meine Trompeten gespielt werden, dass ich beim helfen kann. Also auch Studenten, wenn die kommen und sie blasen rein und sie haben eine Freude damit und sie können sich das Instrument leisten, dann ist mir das viel mehr wert, als wenn ich jetzt Instrumente verkaufe und ich habe keine Emotionen dahinter. Und es ist auch so, dass ich jeden Menschen, der meine Trompeten spielt, außer in Japan zum Beispiel, die kennen natürlich nicht, weil die bestellen und es wird verschickt, aber Österreicher, Deutsche oder Tschechien, da gibt es doch einige Leute, die auf meine Instrumente spielen, die kommen, die kenne ich persönlich, die kenne ich über einen langen Zeitraum, weil wir uns dann doch damit beschäftigen und das ist mir eigentlich viel mehr wert. Natürlich habe ich das durchkalkuliert, sodass ein bisschen was auch überbleibt, klarerweise. Und viel hat sich halt dann ergeben, weil das relativ schnell gewachsen ist. Also ich habe von 0 auf 100 und baue auf einmal 20 Trompeten im Jahr ungefähr. Und
bist damit schon gut ausgelastet? Ist das so, wo du sagen kannst, so, bis dahin schaffe ich es alleine? Wenn es mehr wird, müsste man sich fast überlegen, will man das? Oder nehme ich dann eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter?
Ja, es ist so, ich habe einen Hauptjob auch, der eigentlich sehr umfangreich ist. Und es war mein Hobby von Anfang an. Und ich wollte das auch immer so weiterführen eigentlich. Und das ist auch mein Ausgleich. Also es ist zwar Business, aber es ist mein Ausgleich. Das heißt, wenn ich heimkomme von einem vollbeladenen Tag in der Musikschule, dann freue ich mich, wenn ich runtergehe, kann, wenn alle schlafen und ich kann auf meine Instrumente wirken und dann bin ich so vertieft oft und das ist wirklich mein Ausgleich, so wie wenn andere laufen gehen.
Besten ist wahrscheinlich nur schwierig in der Nacht, oder?
Nein, das funktioniert auch, weil ich habe drüben mittlerweile einen Probenraum, der schallgedämmt ist.
Okay, also,
das ist alles kein Problem. Ja, ausgelastet bin ich natürlich schon sehr. Also es ist schon rund um die Uhr und es stehen natürlich Instrumente in Warteschleife. Also ich habe so immer zwischen 5 und 10 Instrumente, die weiß, okay, die können jetzt produziert das nächste halbe Jahr und das macht natürlich manchmal auch ein bisschen einen Druck, vor allem auch wenn Orchester Sachen brauchen und eine Deadline auch gibt oder beim Jahreswechsel, wo die das unbedingt noch ins Budget bringen müssen, macht natürlich oft einen Druck, aber es macht Spaß einfach und solange das so geht, wir das so betreiben, ja.
Könntest du dir vorstellen, mal komplett selbstständig dann auch zu sein? Oder was müsste passieren, dass es so ist? Oder machst du da Gedanken drüber? Oder sagst du jetzt mal gut, wie es so ist?
Ja, ich habe mir schon öfters Gedanken drüber gemacht. Und ich habe das erste Mal hab ich gesagt, okay, wenn ich 5 bis 7 Trompeten in Warteschleife habe, dann denke ich dran zu reduzieren in meiner Arbeit und so richtig eintauchen in das Selbstständigsein. Dann waren es 10 Instrumente, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Jetzt sind wir bei den Instrumenten angelangt und ich möchte meine Arbeit trotzdem nicht ganz aufhören, weil ja, es hat schon ein wenig einen Charme, wenn ich nicht nur diese Sachen selbstständig machen muss, sondern es ist immer so, es ist so viel Freude dabei, einfach an meiner Selbstständigkeit und das möchte ich mir beibehalten und deswegen ist das ganz gut so, wie es ist. Obwohl, ich kann mir natürlich schon vorstellen, wenn das, sollte der Trend da jetzt weitergehen die nächsten Jahre, dass ich auch davon lebe.
Was sagt deine Familie dazu, dass du das machst?
Also prinzipiell ist natürlich ganz viel Unterstützung da, sonst könnte ich das auch nicht machen. Also ich habe selbst 3 Kinder und wenn mir meine Frau nicht so unterstützen würde, dann würde das nicht funktionieren. Ja, es ist halt zeitaufwendig und es ist halt ein Fulltime-Job zusätzlich, muss man sagen. Aber da ich im Haus bin und da ich mir sehr viel richten kann, passt das ganz gut. Und mein Schwager zum Beispiel unterstützt mich dann auch ab und an, wenn wirklich ein Not-an-Mann ist und der kennt sich ja technisch aus. Und also wir helfen da wirklich zusammen und machen da viel gemeinsam.
Wie wichtig ist es dir auch, dass so Wissen dann weitergegeben wird? Oder ist das auch etwas, was du manchmal denkst, wenn ich das auch mal nicht mehr machen würde, ich würde es trotzdem gerne jemandem dann erklären, zeigen, wie es geht, weil das soll weiterleben?
Also mir persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass das weitergeht. Also ich bin unheimlich glücklich, dass ich Michael Münkwitz kennengelernt habe und der kurz vor der Pension ist und der mir wirklich ganz, ganz viel verraten hat und viel gesagt hat und den ich auch immer wieder anrufen kann. Oder auch den Andreas Jungwirth, der die Wiener Hörner da in der Umgebung gebaut hat, der mir hin und wieder auch Sachen gesagt hat. Das ist nämlich nicht selbstverständlich in unserer Branche. Da kocht jeder eigentlich sehr super, keiner will auch wirklich viel verraten. Aber es ist eigentlich wichtig, dass das Handwerk weitergeht und auch weitergegeben wird. Es ist zum Beispiel auch die letzten Jahre sind immer wieder Universitätsklassen gekommen zu mir und wir haben wirklich von der Picke auf Rohre gebaut oder den Knauf gedrückt oder auch Sachen gebogen und habe das dann an Studenten weitergegeben. Und ich sage immer wieder, wenn jemand sich mit sowas beschäftigen möchte, dann soll er mich anrufen, weil ich kann ihm wirklich einiges darüber erzählen, weil es war auf dem Kurs natürlich alles super, aber wenn du dann allein in der Werkstatt stehst und auf einmal brauchst Mittel zum Biegen oder musst Materialien aussuchen, dann merkst du ziemlich bald einmal, okay, das geht doch nicht so einfach, ohne dass ich einen Knick habe zum Biegen oder dass ich das richtige Material zum Löten habe. Und das kann man auch weitergeben und, ja, und ich gebe das gern weiter.
Das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn du das so machst. Jetzt hast du ja ein Label an, wo Musikinstrumente Harald Schuh oben steht. Und ich muss dir sagen, im Internet, das findet man ja gar nicht so leicht bei dir. Ist das bewusst so oder sagst du, das brauche ich gar nicht so? Oder ist das so ein nächster Schritt, den du jetzt machen möchtest? Weil ja, wie kommt eine Barocktrompete nach Japan? Nutzung und Propaganda.
Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Also wir haben auch vor 2 oder 3 Jahren eine Homepage gemacht. Ein guter Freund hat mir das aufgesetzt und hat mir das alles eingerichtet und die ist eigentlich fix fertig. Und dann sind eben die Aufträge, haben sie dann gehäuft und wir haben dann beschlossen, wir gehen nicht online mit der Homepage, sondern erst, wenn das wieder weniger wird. Und das hat halt nicht abgerissen die letzten Jahre. Und deswegen gibt's von mir keine Homepage im Moment. Wie kommen die Instrumente auf Japan? Ja, das ist wirklich Mundpropaganda. Also der Musikerkreis ist ja eher ein kleiner Kreis, die Blechbläser kennen sich oft untereinander. Und es gibt halt wirklich namhafte Trompeter, die mittlerweile auf meine Instrumente spielen. Für das ist natürlich auch der Wolfgang Geisberg sehr verantwortlich, der meine Trompete überall hin mitnimmt, überall spielt, wo er unterwegs ist und auch weiter zeigt bei seinen Workshops auf die Universitäten. Und so ist mein Name im Umlauf und die Leute rufen mich einfach an oder schreiben mir auf Facebook an. Ja, und das ist wirklich Mundpropaganda.
Ja, es ist eine sehr, sehr spezielle Nische. Wie viel Potenzial steckt eigentlich in dieser Nische drin? Oder machst du darüber Gedanken, so, wohin könnte das gehen?
Also wir haben sich schon öfters mal Gedanken gemacht, wie wird das einmal sein? Braucht man das in 3 Jahren noch? Braucht man das in 10 Jahren noch? Es ist wirklich ein Trend, glaube ich. Also vor 5 Jahren, wie ich mich das erste Mal damit beschäftigen wollte oder was spielen wollte, hat kein Mensch Barocktrompeten gespielt da in der Region. Mittlerweile wird jede Messe bei uns auf Barocktrompeten gespielt in der ganzen Region. Ich glaube schon, dass Potenzial ist. Ich glaube schon, dass gut ist, wenn die Instrumente auch gespielt werden und wenn diese alte Klangvorstellung auch auflebt. Ob das jetzt wirklich anhält und ob das auch in der großen Orchester, die ja auf dem Zug aufgesprungen sind, wirklich in 5 Jahren noch sagen, okay, das wollen wir weiter pflegen, das weiß ich nicht. Ich glaube jedoch, dass es eine große Chance gibt, weil mittlerweile auch auf die Universitäten überall die Barocktrompete in die Studien zum Beispiel, wenn man Trompete studiert, hat man Barocktrompete als Nebenfach oder Schwerpunktfach irgendwo drin. Das heißt, es ist ein großer Kreis, der eigentlich sehr beschäftigen muss einmal mit so einem Instrument. Und wenn viele Leute eben sind, die sich mit den Instrumenten auskennen, dann werden sie auch gespielt. Und deswegen glaube ich schon, dass es noch länger andauern wird.
Kannst du dein Business auch schnell auf andere Instrumente dann umlegen, zum Beispiel, dass du sagst, es ist jetzt nicht die Barocktrompete oder es ist dann die Barockposaune,
ja,
zum Beispiel.
Also es gibt definitiv Anfragen, mehr als genug, eben vor allem von Posaunisten. Barockhörner werden eh gebaut, gibt es eh, wie gesagt, Andreas Jung wird beschäftigt sich mit dem eh, aber Barockposaunen gibt es definitiv Anfragen. Und es wäre natürlich da noch Potenzial drinnen. Ist jetzt bei mir ein bisschen begrenzt, ich bin selbst Trompeter, tue mir da relativ leicht, weil jetzt ist ein Teil fertig, ich nehme mein Mundstück, ich probiere. Gibt es Verbesserung, dann arbeite ich weiter. Gibt es keine Verbesserung, dann verwirfe ich den Plan wieder. Das ist natürlich da bei der Barockposaune ein bisschen schwieriger, da ich selbst jetzt nicht spüle. Das heißt, ich brauche wieder einen Spezialisten, der mal schnell was umsetzen kann. Aber es ist natürlich der Markt da und man kennt sofort wahrscheinlich auf den Markt aufspringen.
Wenn ich dich fragen darf, was kostet circa so eine Barocktrompete?
Also es gibt so ein Standardpaket da mit 4 Stimmungen und die kostet ungefähr 2.500 Euro bei mir jetzt in Preisklasse.
Und den Rohstoff selber, also die Materialien, von wo beziehst du die dann? Sind die schwer zu bekommen?
Ja, nein, ich beziehe die Materialien, das Messing, also ich verarbeite ja großteils nur Messing, Silberlot und das Lötzinn einfach dazu und das besorge ich mir aus Nürnberg. In Nürnberg gibt es eine Firma, die das Material herstellt, schon über zig Jahre. Die sind spezialisiert auf Messing für einen Instrumentenbau und da kriege ich genau die Legierung, die ich möchte. Und die Qualität passt und das passt.
Die sieht man bei deinen Käufern, dass die Qualität passt dann, weil genau. Sonst würden sie nicht drauf spielen. Ja, wenn du jetzt so deine Reise als Unternehmer oder in die Selbstständigkeit jetzt so ein bisschen auch Revue passieren lässt noch einmal, was waren denn für dich auch so die größten Herausforderungen oder so Momente, wo du dir gedacht hast, buh, oder soll ich da jetzt überhaupt weiter tun?
Also eine große Herausforderung, glaube ich, die erste war schon mal den ganzen Werkzeug zu machen. Also die Herangehensweise war die, wollte man selber was bauen, weil man nichts Teures kaufen wollte. Und dann habe ich aber ein Vielfaches an Geld ausgegeben, dass ich die ganzen Materialien herstellen habe können, dass ich meine Werkstatt eingerichtet habe. Es sind natürlich Zeit und Prototypen draufgegangen. Das waren natürlich die ersten Herausforderungen. Dann hat es funktioniert, dann ist der erste Auftrag gekommen und ich habe Stimmungen angepasst, so wie sie brauche. Und auf einmal sind aber Wünsche gekommen, dass man auch hohe Trompeten braucht für besondere Stücke, dass man auch andere Stimmungen braucht in die Tiefen. Und dann stehst du da, du hast keine Form, du hast keine Vorlage, du musst dir das alles erarbeiten. Und das waren Sachen, wo ich machen wir auch schon bin, wo ich also schlaflose Nächte gehabt habe. Aber mit jeder Herausforderung, glaube ich, wächst man. Und ich habe relativ schnell gemerkt, es gibt wirklich Leute, auf die man sich verlassen kann, die auch Sachen probiert, die ein ehrliches Feedback geben. Und so haben wir das. Deswegen rede ich auch immer in der Mehrzahl. Ich bin zwar der Einzelunternehmer hinter der Firma oder hinter der Marke Barocktrompete, aber es schenken so viele Leute dahinter, die mir auf dem Weg begleitet haben von Wolfgang Geisberg als Musiker, von ein paar Kollegen von ihm, Studenten von ihm, die mir wirklich ganz viel weitergeholfen haben, auch Werkzeugmacher, die mir geholfen haben, Sachen umzusetzen und deswegen ist das so eine schöne Geschichte einfach.
Also auch trotzdem, auch als Einzelunternehmer, ein Teamspirit dahinten und eine Teammotivation, die man da raushört. Sehr schön, sehr schön. So finanzielles Risiko, ist das auch etwas, was für dich manchmal so eine Rolle spielt? Oder auch wenn du sagst, gut, ich möchte jetzt vielleicht ganz selbstständig sein. Natürlich, man gibt dann einen Job auf, weil zum Beispiel bei Woombike mit dem Gründer Markus Innenfeld, der hat auch erzählt, das war natürlich schon ein Punkt für ihn, er hat einen fixen Job und den dann aufzugeben für ein Business, wo man nicht weiß, wo es hingeht, das finanzielle Risiko. Auch schon so manchmal so Gedanken in die Richtung, schon Gedankenspiele gemacht?
Ja, total. Also das finanzielle Risiko ist bei mir jetzt nicht so groß, weil das Instrument, die Rohmaterialien sind überschaubar. Da geht es eher um Arbeitskraft eigentlich. Und nachdem ich ein Einzelunternehmen bin, Wenn ich was arbeite, habe ich Geld. Wenn ich nichts arbeite, habe ich wenig Geld oder kein Geld. Das ist ganz einfach. Und ich bin nicht einer, der sich jetzt zurücklernt, außer jetzt, wo wir miteinander reden, sondern ich bin einer, der wirklich gern arbeitet und gern was weiterbringt. Jetzt meine Hauptarbeit ganz aufgeben, ist nicht, wie soll ich sagen, es ist deswegen für mich immer, ich habe es deswegen gerne als Backup, weil ich habe eben auch Familie mit 3 Kindern, die noch sehr klein sind und ich habe einen super Job. Und deswegen ist für mich ein bisschen auch die Hürde sehr groß, dass ich das auch aufgib. Wobei,
aber ich finde es ein sehr schönes Beispiel auch bei dir, dass ich auch viele ermutigen kann, die vielleicht auch an so einem Punkt stehen, die sagen, ich habe eigentlich einen Job, ich möchte ihn vielleicht nicht aufgeben, aber mich reizt die Selbstständigkeit, einfach mal wirklich nebenbei zu probieren, zu tun. Ist natürlich zeitintensiv, es wird weniger Freizeit geben, aber wenn es einem ja Spaß macht, ich glaube, ist das auch ein Weg, den man da gehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich auch 10 Jahre zurück wäre, dann würde ich gar nicht überlegen und ich würde es machen, weil da war ich, da hätte ich nicht so Verantwortung für meine Familie noch nicht vielleicht. Da hätte ich dann vielleicht, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ja. Also jetzt, so dass die Sache nicht funktioniert, die habe ich gar nicht. Also ich weiß, dass es funktioniert. Ich kenne auch ich weiß, dass ich Umsatz habe, ich weiß, dass ich davon leben könnte. Es ist die Nachfrage sehr groß. Es sind die Ideen da auch, andere Produkte zu machen, das Produkt weiterzuentwickeln. Es gibt da verschiedene Formen auch der Epoche angepasst. Also da wäre natürlich noch ganz, ganz viel Spielraum, wenn man die Zeit hätte. Also wenn ich da frei wäre, dann
wäre das überhaupt. Da geht noch mehr. Ja, dann auch über die Grenzen hinweg. Wir haben schon drüber gesprochen. Japan, so Dinge wie Zoll zum Beispiel, wahrscheinlich auch etwas, hast du das gleich so berücksichtigt oder ist das dann gleich gekommen, so da könnte es ja schwierig werden? Oder war das ein Thema? Ist da mal die Trompete vielleicht wo hängen geblieben? Oder?
Ja, habe ich alles erlebt. Da zum Beispiel, es hat angefangen mit dem ersten Packerl zum Verschicken. Ich bin naiv zur Post gegangen und habe gesagt, so, ich will das Packerl aufgeben. Die Rechnung war schon geschrieben, aber der Versand war nicht berücksichtigt und der versicherte Versand vor allem. Da habe ich auch mit jedem Schritt einfach gelernt, okay, das muss man dazu rechnen, sonst tragt man es selber. Wie versichert man es am besten? Welche Größe von Paket verschickt man am besten? Auch beim Zoll. Ich habe auch in Japan schon mal ein Instrument tatsächlich hängen gehabt im Zoll über 3 Wochen und habe dann zufällig mit einem Kollegen aus der Wirtschaftskammer telefoniert, eigentlich wegen ganz was anderes. Und es war ein ähnliches Interview und er hat mich gefragt, eben, gibt es Probleme oder würdest du gerne noch was loswerden? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade was im Zoll hängen, aber es wird mir auch nicht helfen können. Und er hat gesagt, ich will mich bemühen und am selben Tag habe ich schon einen Anruf noch gekriegt und ich habe wirklich da Unterstützung gekriegt und ich war dann sehr erleichtert, dass ich weiß jetzt nicht, ob das dann durch den Zoll gegangen ist, eben durch die Unterstützung von der Wirtschaftskammer oder weil es das eh so ergeben hat, aber ich war einfach erleichtert, dass ich wem hinter mir gehabt habe, auf den ich zurückgreifen habe können oder mit denen mal drüber reden habe können und der wieder Ideen gehabt habe, wie man das dann lösen kann, dass das doch durchgeht. Aber ja, man wird mit jedem Schritt und mit jedem Verschicken wird man sicherer und wird man relaxter. Und
das hat auf jeden Fall geklappt.
Ja, Gott sei Dank.
Wunderbar, auf jeden Fall ist das Musikinstrument gut angekommen und das ist wichtig. Wenn du jetzt noch so einen Tipp mitgeben würdest, einen jungen Handwerker, einer jungen Handwerkerin oder einfach ein Mensch, der jetzt gründen möchte oder vielleicht auch noch nicht bereit dazu ist, aber es vorhat, was wäre denn dein Tipp?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Erfolg nicht erzwingt, sondern dass man einfach akribisch dran bleibt an Ideen, an Vorstellungen, an Träumen, dass man da einfach wirklich dran bleibt und immer ein bisschen mehr investiert, als was notwendig ist. Und dann, glaube ich, funktioniert es von allein. Und wenn es nicht funktioniert von allein, dann ist vielleicht nicht die ausgereifteste Idee oder dann fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Also das, wenn ich mir mit so zurückdenke, konnte das so weitergeben.
Könnte es so weitergehen, sehr gut. Ja, und jetzt die wichtigste Frage zum Schluss, vor allem bei dir, hast du einen Business-Sound?
Ja.
Oder hören wir den vielleicht sogar
jetzt? Ich kenne das mit der Trompeten.
Sehr gut.
Ein paar Töne spülen, dann schauen wir mal, ob das vielleicht der passende Sound dazu ist zu meinem Business.
Perfekt. Wunderbar, vielen Dank. Harald, ich glaube, so schön habe ich noch nie eine Folge geschlossen. Ich sage vielen Dank, danke für die Einladung und vor allem für das spannende Gespräch mit dir.
Ja, danke auch.
Das war Sound of Business, der Schaffen wir Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.